Servus, liebe Leute, hier ist euer Flo. Ich melde mich vorab vor der Folge und einige von euch werden es schon im Discord gelesen haben. Ja, ich habe ganz schön reingeschissen. Ich habe bei der Aufnahme der Folge nicht mein richtiges Mikro angehabt. Habe damit ja zum 1:1 ausgeglichen, was Phils und meine Pannenstatistik angeht in der Hinsicht leider. Die weiße Weste hätte ich mir gern bewahrt. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem noch die Folge anhören. Wir laden sie hoch. Ich habe noch versucht, mit Transkriptionssoftware das Ganze einmal abzulesen und so. Aber ich glaube, der Podcast lebt ja auch davon, zu interagieren, dass wir aufeinander reagieren, dass man mal Spaß macht und so. Und das kann man einfach dann nicht mehr rüberbringen. Und wir wollen trotzdem die Folge morgen raushauen. Ich hoffe, man kann es zumindest nutzen zum Anhören. Kann natürlich auch komplett verstehen, wenn einige jetzt sagen, okay, dann schenke ich mir Dynasty Flow diese Woche. Wird sicher nicht unsere meistgehörte, aber für alle, die neu dabei sind oder mal reinhören, das ist normalerweise unsere Soundqualität und nicht das, was gleich bei mir kommt. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch viel Spaß. Die Aufnahme mit Phil hat Spaß gemacht. Wir haben auch jetzt danach noch weiter besprochen, was die nächsten Wochen ansteht. Da könnt ihr euch auf eine Menge freuen. Devi wird ein Thema sein. Wir werden ein paar Rookie-Watches in der Saison machen und so weiter und so fort. Ein paar Ideen auch noch gesammelt. Wir freuen uns. Die Saison rückt näher. Viel Spaß mit der Folge. Haut rein. Bis bald.
PPR Superflex Titan Premium. Tommy Tremble oder Foster Moreau?
Tommy Tremble.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil! Neues Equipment am Start, jetzt haben wir mal hier Videoübertragung, flüssig, du mit neuen Headphones unterwegs, also gewaltig aufgerüstet hier an deiner, bei dir drüben, das ist natürlich richtig cool. Nochmal ein ganz neues Feeling hier und ja, wie geht's dir damit? Alles klar?
Ja, ganz neues Lebensgefühl, ist ja klar. Also ja, ich bin zufrieden bislang, ich als alter Technik-Nerd. Hab hier mal so ein bisschen investiert und bislang funktioniert alles, also ich bin guter Dinge.
Ja, sehr, sehr cool. Wir haben ja ein bisschen Feedback gekriegt die letzte Zeit hier in unserem Discord-Channel, das war wieder ganz cool. Unter anderem deswegen natürlich auch hier das Ganze mit den Headphones. Ist auf jeden Fall cool, dass man dann da auch mal irgendwo was ja gesagt bekommt. Wir selber hören ja unsere Folgen nicht komplett durch oder an und daher ist es dann, wenn irgendwo mal was passiert ist, durchaus hilfreich, wenn wir das gesagt bekommen. Gleich wie mit den Klickgeräuschen im Hintergrund. Wir arbeiten an uns und wir versuchen natürlich, dass das Produkt auch dann am Ende richtig gut wird. Ja, so wie zu uns.
Da haben wir auch gleich schon ich glaube, gestern die Reaktion bekommen, dass das in der letzten Folge viel besser war. Auch danke dafür, dass ihr dann auch die Rückmeldung gibt, dass es dann besser ist. Das ist auch cool. Also ja, wie gesagt, wenn irgendwas ist, dann einfach gerne uns ein Feedback geben, damit wir es ändern können. Ne?
Yes, das ist wichtig. Aber genau, so viel zu uns erstmal. Wir haben heute eine ganz, ich bin gespannt, ganz spannende Folge, einfach mal was so ein bisschen den Value von Spielern angeht, wen wir als Breakout-Kandidaten vielleicht sehen im anstehenden Jahr, wo wir glauben, dass die Spieler ihr ADP outperformen können, also Dynasty ADP muss man sagen, oder auch dann ihr ADP fürs nächste Jahr dann steigern können. Das heißt, heute mal Fokus auf Production und Entwicklung. Vorher, bevor wir da aber dazu kommen, starten wir mit unserem News-Segment in die Folge. Heute kam die Meldung, dass Carson Wentz wohl in Woche 1 fit ist oder es gibt zumindest einen leichten Trend dahin, dass es so sein könnte. Und das ist natürlich schon ganz gute Entwicklung, würde ich sagen, für die Carson Wentz Owner. Was glaubst du? Liegt das jetzt daran, dass sie sehr zufrieden sind mit dem Heilungsverlauf von Carson Wentz? Oder glaubst du, sie sagen, scheiße, unsere Backup-Quarterbacks sind doch irgendwie nicht der Real Deal. Carson, jetzt streng dich an. Du musst aufs Feld.
Ja, also das zeigt auf jeden Fall, dass die OP ganz in Ordnung verlaufen sein muss, also ohne Komplikationen oder ähnliches, würde ich jetzt mal sagen als Laie. Ansonsten, boah, ist das, glaube ich, auch viel Rumgelaber. Also da jetzt schon nach irgendwie einer Woche sagen zu können, ja, das sind jetzt 4 statt 12 Wochen. Weiß ich nicht, ob das so möglich ist. Also da, das wissen Mediziner vielleicht besser. Aber ja, für mich, ich würde jetzt mal darauf dann setzen und ich sag mal, das dann auch wahrscheinlich eher sagen, dass er irgendwie Anfang, also in den ersten 3 Wochen der Saison zurück aufs Feld kehrt, schließen. Ja, nachdem wir ja uns schon die Horrorszenarien beim letzten Mal oder vorletzten Mal ausgemalt haben, sieht das jetzt scheinbar ganz gut aus. Könnte natürlich dann auch alle Colts-Spieler, besonders aber auch Jonathan Taylor, zu einem echten Value machen, ne? Im Draft oder im Rookie-Draft für Redraft.
Ja, das stimmt. Was hier, ich glaube, es ist natürlich aus, war ja von Anfang an kolportiert, irgendwie 5 bis 12 Wochen. Also so eine weite Spanne. Und es kann natürlich einfach sein, man war ja bei einer ähnlichen Verletzung bei Quentin Nelson irgendwie von Anfang an deutlich optimistischer. Oder Quentin Nelson war selbst sehr optimistisch und hat gesagt, hier Kollegen, ich bin Woche 1 wieder verfügbar. Zeigt vielleicht einfach, dass diese 12 Wochen eine sehr, so eine Art Worst Case oder so sind. Bei Komplikationen, ja, danach Rückschlag, wer weiß. Also sieht er jetzt auf jeden Fall ganz gut aus, hat sich ein bisschen entspannt die Lage und würde mich natürlich wirklich für alle Colts-Spieler freuen. Denn auch wenn ich selber nicht der größte Carson Wentz-Fan bin, ich denke, dass er besser ist als Jacob Eason. Ja, da würde ich jetzt auch einfach mal mitgehen und ja, dementsprechend, es ist ein Mini-Buy-Fenster für Jonathan Taylor, glaube ich, aufgegangen, auch in Dynasty. Bei Leuten, das heißt jetzt nicht, dass man den dann günstig kaufen kann, aber man kann ihn halt überhaupt kaufen. Allein, dass die Chance, dass so ein Mini-Fenster aufgeht, ja, das war da. Könnte sein, dass sich das jetzt auch wieder ziemlich schnell schließt oder schon geschlossen hat mit dieser News. Aber ja, wer JT aufgrund der Wentz-News kaufen wollte, hätte es in den letzten, ja, in den letzten 1, 2 Wochen schon tun sollen. Und ja, nichtsdestotrotz war er deswegen nicht günstig, sondern nach wie vor teuer. Das war der erste Spieler. Dann haben wir noch ja, 3 weitere hier stehen. Einmal Rashod Bateman, Wide Receiver Baltimore Ravens. Der ist einige Wochen raus. Am Anfang war noch gar nicht klar, wie viel. Da standen auch Monate im Raum. Jetzt scheinen es eher Wochen zu sein. Sollte also früh in der Saison wieder fit werden, aber allgemein eher nicht ideal. Wir haben ja schon bei Devonta Smith gesagt, wenn jemand da Training Camp verpasst als Rookie, tut ihm das in der Entwicklung gar nicht gut und man muss die Erwartungen da ein bisschen dämpfen in der ersten Saison. Du bist ja generell wegen des Landing Spots schon kein großer Bateman-Fan gewesen. Was erwartest du denn jetzt von ihm, von seiner Rookie-Saison überhaupt noch?
Ja, also genau, Harbour hat wohl gesagt, dass er immer noch hoffnungsvoll, also still hopeful ist, was Bateman für Week 1 betrifft. Also das könnte schon sein, dass er es schafft, aber ja, also gut, ich hatte vorher kein Bateman, das ist jetzt sicherlich kein Argument dafür, ihn zu haben. Also dementsprechend, ja, er wird seine Wochen haben, welche da sein werden, das wird wahrscheinlich niemand wissen.
Das kann sein, ja. Im Zweifel immer mal drauf tippen, die Ravens müssen irgendwie gegen eine starke Offense spielen und auch dürfen auch mal in den Rückstand geraten, sonst wird da wenig geworfen. Das ist öfters das Problem dann. Also ich glaube, ein Rashod Bateman hat auch nicht viel davon, wenn sie einfach über einen ja, Gegner, weiß ich nicht, wie die Bengals zum Beispiel, drüber walzen, die defensiv überhaupt nicht gegenhalten können, dann könnte es schwierig werden. Aber ja, Bateman muss man einfach beobachten, aber ja, wir dämpfen die Erwartungen weiter. Dann haben wir Zach Moss, Zero RB-Truther, haben schon eine erste Träne im Auge. Zach Moss ist aktuell ja, draußen mit Hamstring-Issues und ja, also Hamstring ist immer ganz, ganz uncool. Wir haben das gleiche jetzt auch schon bei Kenny Golladay im Training Camp gehabt. Wie gehst du denn generell mit Spielern um, die jetzt halt Hamstring-Probleme haben?
Ja, jetzt ist es noch früh genug, finde ich. Also ein Zach Moss, jetzt, wenn man jetzt so ein paar Berichte liest, dann hat er, ja, war er leicht oder war er besser als Singletary, war der beste Back bei den Bills, sofern man natürlich den Stand jetzt da beurteilen könnte. Das ist sicherlich jetzt nicht gut für ihn. Jetzt können sich die anderen Backs wieder zeigen, so viel steht fest. Und ja, wenn so ein Hamstring nicht vernünftig auskuriert wird, kann der auch immer wieder kommen. Ja, da haben wir schon in der Vergangenheit, ich glaube, Julio letztes Jahr hatte ja auch immer Hammy und ich glaube, Mike Evans im Jahr davor, und das kam auch ständig wieder. Also gerade für Golladay als Wide Receiver sehe ich es auch schon einigermaßen kritisch, weil da von 2 bis 3 Wochen die Rede war. Und Moss, ja, der wird hier auch irgendwie Day to Day irgendwie gelistet, aber ja, begeistert, wenn ich die Wahl zwischen 2 gleichwertigen Spieler habe und der eine hat dann irgendwie in der Preseason Hemmy gehabt, dann nehme ich natürlich den ohne.
Wie, jetzt bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe relativ viele Damien Harris Shares, weil ich den als ja in diesem Messy Backfield in New England ganz interessant fand. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit die auseinander waren, so vom Value her vor der ganzen Nummer. Aber wenn jetzt lass Damien Harris vielleicht eine Runde eher gegangen sein. Würdest du sagen, jetzt ist die Lücke da größer geworden? Oder wie siehst du denn jetzt so aus dem Chase Edmonds, Damien Harris? Wen gibt es da noch? Mike Davis vielleicht irgendwie so. Also ja, Mike Davis ist fast eher noch, sieht noch besser aus oder hat das Backfield mehr für sich. Also diese messy Backfields, wo wir nicht genau wissen, was eigentlich passiert. Ist Zach Moss da jetzt der mit Abstand der unattraktivste Back dadurch? Oder war es sowieso schon für dich? Oder ja, gerade mal, vielleicht kannst du es ja mal einordnen im Vergleich zu den anderen beiden.
Also, wenn ich die Wahl zwischen Damien Harris und Zach Moss vorher gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, tatsächlich bei Zach Moss gewesen. Einfach aufgrund des Passing Games und des Pass Catching Upside. Auch wenn Zach Moss eher weniger Touches bekommen könnte von beiden. Genau, aber jetzt natürlich muss man sich schon sicherlich zweimal überlegen. Und ich habe jetzt hier gerade mal die ADP aufgerufen aus Juli. Da war Damien Harris Running Back 31 und Zach Moss Running Back 34.
Na, waren sie ja doch ganz nah beieinander.
Ja. Genau, aber ja, also ich finde die Range finde ich eigentlich schon in Ordnung. Ich sag mal, ähnlich auch wie zum Beispiel Michael Carter würde ich vielleicht noch in dieses Tier reinsetzen, so. Genau. Ja, also fällt mir schwer, aktuell was zu sagen. Ich sag mal, frag mich in 3 Wochen nochmal, dann sage ich dir, dann weiß man, wie viel Zach Moss raus gewesen ist, wie er aussah. Na, wenn er jetzt 1 Woche Pause macht und dann im Prinzip wieder gut aussieht, dann würde ich halt Zach Moss schon noch über den anderen beiden Draften, genauso, also auch Chase Edmonds, da, ja, das ist für mich fast, also ist fast für mich back to back mit Zach Moss, weil, ja.
Ja, interessant. Also ich bin einfach dabei Hamstring, muss ich sagen, ein bisschen restriktiver, glaube ich. Wenn ich da die Wahl habe, dann nehme ich tatsächlich hier den fitten Spieler. Ich glaube schon, dass so ein Hamstring, wenn er gepult ist, dass er wirklich ausheilt. Es dauert einfach ein paar Wochen. Also hier komm, lehn dich mal eine Woche zurück und dann bist du wieder da. Glaube ich, dass das schwierig ist. Dann hätten wir diese Probleme eben bei einem Julio oder Evans, die hattest du jetzt erwähnt, nicht gesehen und gefühlt, Alter, jedes Jahr den Ärger mit, dass ein, zwei Spieler aus meinem Team genau in dem Kreislauf irgendwie drin sind und man sich Woche für Woche fragt, ah, spielt er überhaupt, geht's, ah ja, muss man dann so in den Warm-ups wird entschieden und den ganzen Mist, wenn du dann hast, ist echt blöd und man sieht es halt an der Leistung dann auch durchaus mal, also ja, mal sehen. Nichtsdestotrotz, Damien Harris, ich mag ja durchaus auch seinen Pass-Catching-Upside, dafür muss aber Mac Jones spielen, das ist ganz wichtig. Und dann kann ich mir vorstellen, dass auch wenn Damien Harris sicher kein Spezialist ist für Running Back Catches oder Targets, aber Auch im First und Second Down müssen sie dann mal werfen. Und Mac Jones als Rookie Quarterback, dass er da mal den Dump aufnimmt zu einem Damien Harris, der dann den Ball fängt und nach einem Yard getackelt wird. Es ist mir egal, ich nehme die 1,1 Punkte mit. Aber ja, mal sehen, was da geht. Mit Cam ist es auf jeden Fall überschaubar.
Ja, du meinst so lange, bis Ramondre Stevenson das Backfield übernommen hat. Die zwei Wochen, die Damien Harris startet.
Ja, mal sehen, was Ramondre macht. Wir hatten ja heute durchaus mal unsere Most Owned Player hier ausgetauscht und Dynasty Planet genutzt für die Übersicht. Und ja, ich habe gesehen, Ramondre bei dir ziemlich weit oben dabei.
Ja, war ja sowas von günstig in Rookie Drafts und
yes.
Ja, New England, ich sag mal, das sieht man jetzt hier an der, was ist das, 10. Runden ADP von Damien Harris.
Ja.
Da hat man alles andere als einen klaren Leadback. Deshalb, ist es mir den Shot wert. Wenn das klappt,
absolut.
Ist es gut.
Und das sind die Backfields, die man angreifen muss, wenn man irgendwo so Breakouts haben will.
Ja, und er ist für mich.
Bei J.J. Zach Reason gehört.
Tja, er ist für mich der kompletteste Back, den New England hat. Das ist, oder beziehungsweise die Mischung aus, wie nennt man das? Naja, All-Purpose-Back.
Ja, und also du meinst hier, der kann laufen, den Ball fangen, ein bisschen blocken.
Genau, und eben Gesundheit, ne? Das ist halt auch, also New England hat zwar quasi für alles Spezialisten, aber Ramondre Stevenson ist da, glaube ich, schon, bringt das komplette Skillset halt mit.
Wir werden sehen. Er muss sich natürlich auch anständig benehmen und da im Training Camp mit Eifer und Ehrgeiz auffallen. Dann sollte das, dann ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, sich da Snaps und Touches zu ergattern, das stimmt. Aber so viel ja zu Zach Moss und den ganzen Messi Backfields. Wir haben noch eine News und ja, das war der Grund für die Frage am Anfang für alle, die sich gewundert haben, was will ich hier mit Tommy Tremble und Foster Moreau? Ich musste natürlich den Darren Waller Ultra bisschen hier in die Mangel nehmen. Darren Waller ist 8 Tage nicht im Training gewesen bei den Raiders. Es ist irgendwie nicht ganz klar, warum. Also es wird keine Injury bekannt gegeben zu ihm und auch keine persönlichen Gründe, kein Holdout. Ich habe gestern nochmal geguckt am Abend. Ich habe gar nichts dazu gefunden, warum er fehlt. Nur, dass er durchaus mal im Kraftraum zu sehen ist und so seine irgendwie individuell trainiert. Aber warum steht er nicht am Feld mit seinen Teamkollegen? Wir sind jetzt ich glaube in der vorletzten Woche vom Camp. Doch ungewöhnlich sowas. Und ja, sag ich mal so, wie viel Angst hast du irgendwo? Du hast ja doch einige Darren Waller Shares, gerade in deinen Contender-Teams. Wir haben oft gesprochen, wie wertvoll so ein Tight End ist. Und was denkst du denn über Foster Moreau? So als, also kann man den mal irgendwie aufnehmen und angucken?
Ja, also ich habe es aus ethischen Gründen nicht getan. Also ich hoffe, dass Waller ja nichts Ernstes hat, beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht, naja, die wollen bestimmt nicht, dass sich ihr einzig vernünftiger Passcatcher verletzt im Training Camp.
Ja,
also,
das wäre eine gute Erklärung, würde ich auch nehmen.
Ja, keine Ahnung, also letztlich dadurch, dass er eben an der Seite, also am Spielfeldrand trainiert oder sowas, glaube ich schon, dass er zumindest nichts Ernsthaftes hat, ne? Also da so viel kann man vielleicht schon sagen, vielleicht ist es eine reine Vorsichtsmaßnahme oder aber, was ich jetzt mal gelesen habe, er hat ja letztes Jahr, glaube ich, eine Vertragsverlängerung unterzeichnet, die doch relativ teamfreundlich sein soll. Also, wie gesagt, ich habe es nur beim Überfliegen gelesen und vielleicht ist es einfach so eine Geschichte halt, ich bin zwar da, aber eigentlich würde ich jetzt eben in Holdout gehen, verlängert mich mal oder stoppt meinen Vertrag mal auf. Sowas vielleicht. Na, das wäre jetzt so eine These eben dazu. Foster Moreau, der hat schon ganz solide Ansätze gezeigt. Ich glaube vor 2 Jahren, da war er Rookie, der müsste jetzt im 3. Jahr sein, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, er kommt jetzt ins 3. Jahr, richtig.
Genau, und vor 2 Jahren, als eben Jason Witten nicht da war, Und er zusammen mit Waller auf dem Feld war, hat er schon den einen oder anderen Touchdown auch gefangen. Und ja, war ganz solide. Natürlich, wenn Waller raus ist, dann wird er was bringen. Nur, ich glaube, Long-Term Value ist da dann nicht so wirklich. Wenn man ihn dann für einen Viertrunden-Pick verkaufen kann, dann sollte man froh sein.
Ja, ich bin bei Foster Moreau, also eigentlich, ich habe eben diese Waller News im Kopf gehabt, das geht ein bisschen so rum, dass eben, ja, jeder guckt da mal drauf, und dann irgendwie gesehen, ich glaube, Moreau läuft irgendwie auch eine 4-6, in der 4-6er Range bei knapp 260 Pfund, und ja, dann dachte ich mir, hey, Alter, mit dem Speed Score, das reicht mir halt schon, um einen Tight End aufzunehmen, und ich habe halt Leute gecuttet wie mal ein Tyree Jackson, irgendwie mal ein Chris Herndon, ja, also
Ja.
halt solche, die Graupen, die du hinten auf dem Roster hast. Und ich sehe einerseits, okay, wenn Waller tatsächlich jetzt irgendwie Spiele verpasst, dann ist es ja, dann kann es wirklich was werden. Und selbst wenn nicht, dann ist Moreau, glaube ich, auch nicht der schlechteste Stash so ganz hinten im Roster. Dann
Ja,
passt ja okay.
oder wenn du jetzt zum Beispiel im Rebuild bist, wo du wahrscheinlich eher die Möglichkeit hast, so jemanden aufzunehmen, dann hast du vielleicht was, um dem Waller-Owner ihn plus irgendwas
Ja.
für einen interessanten Pick oder sowas zu traden,
Ja.
das kann man dann vielleicht schon ins Auge fassen. Also ja, bevor ich dann solche Spieler, die du gerade aufgezählt hast, die ja praktisch wenig, bis gar keinen Value mehr haben im Roster habe, dann
Ja.
nehme ich lieber auch Moreau.
Genau, dann habe ich einmal, ich habe hier tatsächlich mal die Zahlen von Wallers Contract angeguckt, das ist ja eigentlich schon kriminell. Also dessen Cap-Zahl jetzt in 21 ist bei 6,37 Millionen, und in den nächsten beiden Jahren, 22 und 23, jeweils 6,75 Millionen. Und es ist, also sie können ihn mit 0 Dollar Dead Money cutten, also komplett ungarantiert. Es passiert irgendwas mit Waller,
Ich denke,
schwere Injury, und dann ist er weg vom Fenster, und ja.
da haben wir die Antwort. Also,
Ja,
ich
das.
hatte mir den Vertrag nicht angeguckt, ich hatte es nur irgendwo gelesen. Das ist für mich ganz klar die Antwort. Ich muss noch einmal gucken, was Kelce aktuell verdient. Und dann,
Ja, guck mal, was Kittel verdient.
ja, ich
Der
bin.
hat ja seine Extension bekommen. Der dürfte im Schnitt, also im Average Value, ungefähr so bei den 16, 17 Millionen sein, glaube ich. Über seine 5 Jahres-Extension, denke ich, hat er unterschrieben. Ey, 5 Jahre, 80 Millionen oder was der da gekriegt hat.
Ja.
Ja, also das ist natürlich ein wahnsinniger Deal für die Raiders. Da müssen sie ihm auf jeden Fall, glaube ich, eine ganze Ecke garantieren und dann noch ein paar Millionen drauflegen. Dann ist das immer noch ein Steal und dann spielt Waller vielleicht auch wieder mit. Ne?
Würde ich gerade sagen, also wenn genau die anderen Top-Titans liegen, ich glaube beim irgendwie Durchschnittsgehalt von 14, 15, 16 Millionen, sowas in die
Ja.
Richtung, ne? Und also gut, ich denke mal, das sollte dann schon Aufschluss darüber geben, was da Sache ist, und zumal bei Injuries die Teams eigentlich jetzt auch nicht groß verheimlichen, dass da was ist.
Absolut, ja. Ja, aber eigentlich, ich habe auch noch keinen Agent gesehen, der ihn eigentlich sowas so ein Holdout verheimlicht hat oder das nicht auch ein bisschen Druck gemacht oder auf die Franchise öffentlich. Aber gut, fahren Sie vielleicht eine andere Strategie. Mal sehen. George Kittle übrigens, 5 Jahre waren es 75 Millionen, genau 15 glatt im Average per Year. Kelce ist bei 14,3. Und dann kommt schon Hunter Henry, Jonas Smith, die Patriots-Kombi mit 12,5 im Jahr. Also stell dir mal vor, ey, Hunter Henry und den jeweils 12,5, ne? Und Darren Waller geht mit lumpigen, ja, irgendwo 6 bis 7 Millionen Dollar raus im Jahr.
Ja, Waller ist bestimmt auf der Toilette vom Blitz getroffen worden, als er die Contract-Zahlen von den beiden gehört hat.
Ja,
Also.
das ist halt. Gut, man muss natürlich schon sagen, das ist, also. Er hat da, das ist natürlich hinten raus auch sehr viel ungarantiertes Geld, aber er hat einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, knapp 30 Millionen Dollar. Wenn da gute 10 Millionen, könnten jetzt vielleicht 10 Millionen garantiert gewesen sein oder so. Es war für ihn auch natürlich ein ganz okayer Deal. Der hat den letztes Jahr im Oktober unterschrieben. Nee, vor 2 Jahren, 2019 natürlich, sorry. Das war ja die erste Saison, als er dann plötzlich relevant war. Dann musst du natürlich auch nehmen, was du kriegen kannst. Aber ich glaube, jetzt nach 2 Jahren Top Production, sind die Raiders am Zug und müssen noch mal ein bisschen nachbessern.
Ja, wie gesagt, ich denke, das ist die Erklärung.
Jo. Gut, nichtsdestotrotz, Foster Moreau bleibt mein Most Owned Player. Da gehe ich nicht von weg. Das ist an sich einfach ganz okay. Habe ihn jetzt in 7 von 10 liegen. Und ja, da ist nicht viel kaputt, wenn es nichts wird. So viel zu den News. Wir haben einen Trade wieder diese Woche. Der kam ja in der JIT 3 in unserer gemeinsamen Liga. Also wir sind hier beide auch dabei zustande. Und ja, da wurde direkt nachdem das Ding durchging, auch gebeten, ob wir uns nicht den Deal bitte anschauen könnten und einmal bewerten könnten in der hier im Podcast. Und ja, durchaus umfangreicher Trade. Also wir haben hier 4 versus 5 Assets und es lief wie folgt. Der Spieler Puppenkiste bekommt, sorry, er bekommt Juju Smith-Schuster, Kareem Hunt, Joe Burrow und einen 22 First. Und auf der anderen Seite ist Football Leben. Der bekommt Josh Jacobs, Tua Tagovailoa, Jalen Hurts, Terrace Marshall und einen 22 Third. Ja, das sind eine ganze Menge Spieler. Vor allem sind da Quarterbacks involviert. Das ist natürlich in Superflex auch immer dann ja mit der heißen Nadel gestrickt, so ein Deal. Was sagst du denn dazu? Wie ist deine Meinung? So eine erste Einschätzung?
Ja, also für mich ist es hier in dem Deal eben so, grundsätzlich würde ich jetzt sagen, die Seite von Football Leben bekommt Stand heute etwas mehr Value. So. Mhm. Aber die bekommt auch eine ganze Menge Risiko. Ne, wenn man jetzt mal guckt, Tour, du, ich meine, ich halte jetzt nicht so viel von ihm. Dementsprechend, wer weiß, ne, vielleicht wird der nächste Offseason ersetzt. Ne? Dann Jalen Hurts, gleiches Spiel. Vielleicht wird der nächste Offseason ersetzt. Josh Jacobs, vielleicht nur noch in einer Part-Time-Role, beziehungsweise sehr wahrscheinlich sogar in einer Teilzeitrolle, wird auch seine Touches bekommen, gar keine Frage, aber sicherlich kein Running Back 1 Upside. Terrace Marshall, gut, bin ich absoluter Fan von, für mich auch, ja, ist das Upside da, aber wir haben natürlich schon viele Rookies busten sehen. Dementsprechend, also diese Seite ist halt durchaus für mich von Risiko geprägt und bei diesem Trade wird es mich halt auch, wenn wir jetzt ein Jahr weiter schauen, überhaupt nicht wundern, wenn wir sagen, Seite A hat übertrieben gewonnen oder Seite B hat übertrieben gewonnen. Also das ist wirklich, hier kann alles passieren. Ja, wie gesagt, Juju, wenn wir darauf gucken, wir haben, der ist jetzt im Moment vom Wert viel, viel mehr kann er eigentlich nicht sinken. Es kann im Prinzip nur nach oben gehen.
Mal sehen, wie das altert, ne? Das ist
ja, gut, natürlich, ne? Aber ja. Also
nee, klar,
für
also
es ist eigentlich eher wahrscheinlich, dass der Wert nochmal hochgeht, als dass er nochmal viel sinkt. Also
stabil sollte er sein. Ne? Juju hat ja gezeigt, er ist ja ein NFL-Wide Receiver. Also er ist ja jetzt kein katastrophal schlechter Spieler. Er hat halt vielleicht nicht mehr, er kommt halt nicht mehr an die alten Höhen ran. Wahrscheinlich zumindest, ich meine, es ist alles möglich, aber wahrscheinlich eher nicht. Und ja, er wird jetzt da so als mit Wide Receiver 2 irgendwie, Wide Receiver 3 da irgendwie aktuell gehandelt. Recht viel weiter runter kann es nicht gehen, da stimme ich dir zu, denn ich glaube nicht, dass der irgendwann nur so ein, ja, so eine Sammy Watkins-Rolle nur noch bekommt.
Ja, genau, und selbst ein Sammy Watkins, gut, ist jetzt in Baltimore, aber bei den Chiefs hatte ja zumindest noch sowas wie Value.
Ja, für Woche 1 halt. Du hast ihn aufgestellt, 45 Punkte mitgenommen und dann hast du ihn verkauft oder gecuttet.
Ja, genau, so ungefähr. Ja, dann haben wir natürlich mit Burrow hier das wertvollste Asset im ganzen Trade. Also, ja. Was soll man dazu sagen? Aktuell kann man ihn wahrscheinlich kaufen, weil die Camp Reports scheiße sind. Aber da ist es einfach so, ich glaube, da muss das Selbstvertrauen erst wieder wachsen, auch in den eigenen Körper. Das hat man ja schon öfter mal gehört, dass da erstmal wieder das Vertrauen aufgebaut werden muss, dass das Knie belastbar ist und alles. Und ich denke, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Dazu natürlich die Waffen verbessert mit Jamar Chase. Und ja, genau. Kareem Hunt ist ein Running Back 2, ne? Beziehungsweise Running Back 2 bis 3. Gut, und natürlich auch immer mit Upside in der Cleveland Offense. Dazu dann den First-Round-Pick, wo man Stand heute natürlich noch überhaupt keine Ahnung hat, wo der landen wird. Ich meine, zwei, drei Verletzungen und zack, ist das ein Top-3-Pick, ne? Das.
Ja, hier einmal kurz eingeschoben. Credits gehen raus an ja, den guten Matt Schlo. Ich weiß gar nicht, wer das alles angefangen hat in der JIT. Im JIT-Discord, da wurden ja diese Simulationen veröffentlicht, die Jungs mit A gemacht haben. Und das ist ganz cool. Da sieht man halt so die Verteilung, ja, die wahrscheinlichen Saisonergebnisse oder ja, die Wahrscheinlichkeiten für die Scorings von den Rostern. Da ist natürlich viel auch so mit einkalkuliert, Verletzungen hin und her. Das heißt, du hast einfach eine gewisse ja, Breite an Möglichkeiten da. Und da kann man schon, finde ich, für unsere JIT 3 erkennen, dass es so, ja, vielleicht, also, dass es ein oberes Tier auf jeden Fall gibt. Und zudem gehört Football eben dazu. Das heißt, da er ist durchaus, es ist durchaus eins der fünf Roster, die, glaube ich, da nach vorne um die vorderen Plätze mitspielen und die wahrscheinlich jetzt nicht total abstürzen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, dass es weiter nach unten geht. Und das sieht man halt in dieser Visualisierung auch ganz gut. Er hat halt auch mal hier eine Saison mit 4 Wins nur hingelegt. In der Übersicht. Und du weißt einfach nicht, was rauskommt. Und was auf jeden Fall klar ist, und das ist, spielt auch eine Rolle zu dem, was du gesagt hast, die Sicherheit ist oben und die Unsicherheit ist unten. Und eins ist ganz sicher, der 22 First von Football Leben ist nächstes Jahr im April mehr wert als jetzt. Denn aktuell weiß jeder, wie gut das Roster von ihm ist. Mehr bekommt recht viel. Also so super heiß sind die meisten nicht auf den Pick. Und im April sieht die Sache dann wieder ganz anders aus, selbst wenn es der, weiß ich nicht, siebte, achte Pick im Draft ist.
Ja, auf jeden Fall. Nee, genau. Also von daher, wie gesagt, ich glaube, es ist unterm Strich, Football-Leben hat hier halt einen Quarterback dazu bekommen, in Superflex. Da war er doch vorher, hatte zwar Mahomes, aber und Mahomes und Burrow, aber danach nichts, soweit ich das richtig sehe. Und da hat er eben dann die Tiefe bekommen, hat seinen dritten Quarterback bekommen, was auch durchaus natürlich Wert hat. Und wenn die beiden natürlich einschlagen, Hurts und Tour, dann hat er sicherlich einen guten Trade gemacht, keine Frage. Andersrum, wie gesagt, die Sicherheit hat er eben nicht. Ist da das Risiko eingegangen und ja, an und für sich, glaube ich, ergibt der Trade für beide Seiten Sinn.
Jo, also ich sehe das ziemlich ähnlich. Football-Leben sieht man auch ganz klar, der versucht hier nach oben hin irgendwie anzugreifen und da brauchst du drei Quarterbacks dafür. Die ganzen alten Maschinen, die sind irgendwie schon bei den ganzen Contendern aufgeteilt. Du hast ja, ich weiß nicht, wie viele Nächte um die Ohren geschlagen, gefühlt in Verhandlungen, um irgendwen irgendwo loszueisen. Und ich weiß nicht, wen hast du am Ende, der dann ergaunert?
Ich mag es gar nicht sagen, Carson
Karl,
Wentz.
ah ja, alles klar. Ja,
Ja,
genau. Also.
mein Quarterback-Room ist da tatsächlich eher desaströs. Dafür bin ich auf allen anderen Positionen ziemlich gut aufgestellt.
Ja, das ist ja definitiv, also sogar sehr, sehr gut. Ne? Die Bank, die ist ja ein bisschen dünn, aber das macht ja nichts, wenn Darren Waller einfach seinen neuen Vertrag bekommt und dir wieder 350 Punkte bringt, dann ist das alles okay. Aber ja, also unabhängig davon, ich wollte nur darauf raus, Football Leben war einfach nicht, es war eigentlich keine Möglichkeit da, hier noch günstig einen Ryan Fitzpatrick zu holen oder einen Big Ben. Die ganzen Möglichkeiten, die waren einfach nicht da und dann musste, wenn du sagst, okay, komm, ich will aber hier nach vorne was machen, ich gehe das Risiko ein, ich will was reißen, dann musst du halt auf Jungs gehen, die halt gewisse Fragezeichen haben. Und Jalen Hurts, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, da ist die Möglichkeit da, dass er eine Top 10 Quarterback-Saison in Fantasy hinlegt, potenziell sogar noch mehr. Es kann so eine Lamar-Entwicklung sein, die Will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass das das Wahrscheinlichste ist, aber es ist so in den Möglichkeiten dabei. Und Tour, genau, kann einfach ein ganz solider Starter werden und dann ist eh einfach schon wieder alles halb so wild, was man dafür irgendwo abgegeben hat. Dann muss man mal sehen, wie groß der Unterschied zwischen Burrow und Tour am Ende des Tages überhaupt ist. Genau, also von dem her finde ich einen guten Deal irgendwo für beide Seiten. Klar, Football-Leben muss jetzt den, ja, hier die Arschbacken zusammenzwicken, sagt man hier, und hoffen und einfach sich da durchfräsen und ein bisschen Glück haben, aber dann kann das wirklich sehr gut laufen.
Kann es für Platz 2 reichen,
Ja,
wenn ich meinen
genau.
Titel
Ja,
verteidige?
ich konzentriere mich auf 2022. Es ist,
Ja,
ich weiß
dann kannst du ein
nicht
paar Spieler von mir kaufen.
mehr. Ja, das glaube ich. Da, bis dahin, ja gut, aber dann, ja, dann schauen wir mal, an wen ich dann da noch, an wem ich dann da noch direktes Interesse habe. Ich kaufe auch Darren Waller noch, wenn er 30 ist. Das ist kein Problem. Aber Alvin Kamara, dann 27. Muss man mal sehen, wie
Ah,
es da weitergeht.
wenig Touches, wenig gefahren, der alte Golf.
Okay, ja. Es geht schon, es geht jetzt schon los. Ihr seht schon, wir denken schon an die Offseason 22. Aber gut, das war's mit dem Hörer-Trade. Das bringt uns jetzt sind wir schon wieder stabil dabei, glaube ich, zeitmäßig. Die kurze Folge, die wir da jede Woche machen, die materialisiert sich noch nicht, aber kein Problem. Rein in die, ja, ins Draften sozusagen, Breakout-Kandidaten. Was haben wir uns überlegt? Wir haben uns das Dynasty ADP von DLF genommen und sind so ein bisschen Runde für Runde durchgegangen, hatten das Ziel zu gucken, hey, welche Spieler sind denn hier in der jeweiligen Runde in Value? Wenn wir jetzt da draften würden, wen würden wir picken? Ziel dahinter, einerseits ein richtiges, ja, ein Contender-Team natürlich zu bauen, und dem er dann schon angreifen kann und sagen, okay, die Production ist richtig gut, und auf der anderen Seite aber auch den Value im Hinterkopf behalten. Das heißt, es muss natürlich nicht jeder Spieler nächstes Jahr ein First- oder Second-Round-Startup-Pick werden, aber im Zweifel ist es auch was wert in Dynasty, wenn ein Spieler seinen Wert hält oder eben steigert. Und also, wir haben nicht einfach nur die alten Gurken zusammengedraftet. Vielleicht sollte man das, vielleicht kann man so ganz gut zusammenfassen. Und ja, ich weiß nicht, also du hast ja einfach nur die Runden genommen soweit und dir dann da die Jungs rausgepickt. Find's ganz gut, dass wir jetzt hier ein bisschen anders gemacht haben, nicht, dass wir da schon wieder relativ gleich rauskommen. Ich habe mir die, ja, Pick-Position 11 quasi genommen. Also ich war im Dynasty, nach Dynasty ADP, konnte halt dann für den ersten Pick den 11. Spieler ab dem 11. Spieler wählen, für den zweiten ab dem, was ist das dann, 14. Ja. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir eben unter dem Strich die nächsten Spieler angeguckt und ja, mich entschieden, welche Spieler ich dann da reinnehme. Bin mit meinem Bild hier nicht unzufrieden, mit dem würde ich gerne in der Saison gehen, irgendwo. Wäre okay für mich. Aber ja, lass uns einfach mal reinstarten. Ich frage dich ganz direkt heraus, wer war dein Pick für die erste Runde?
Ja, für die erste Runde habe ich mich für Lamar Jackson entschieden, der hier laut DLF ADP Quarterback 5 ist, oder 5 war im Juli. Genau, und ich denke einfach, Lamar war schon mal Quarterback 1 bzw. 2, und ich denke, der kann auch wieder hinkommen, kann da den Bounceback eben schaffen, und dementsprechend war das hier mein Pick in der ersten Runde. Zumal mich die anderen Optionen jetzt auch nicht so sehr überzeugt haben, ich beziehungsweise da nicht so großes Steigerungspotenzial gesehen habe. Und wie gesagt, ich denke, Lamar hat schon noch etwas Spielraum.
Ja, Steigerungspotenzial in Runde 1 ist schwer zu bekommen. Da
Ja.
glaube ich, sind wir uns einig. Irgendwie Angst wegen seiner Covid-Erkrankung?
Auch früh genug, und auch wenn der Dumme, der sich nicht impfen lassen wollte bislang, er macht sich angeblich jetzt Gedanken darüber, so wie man das hört. Ja, ist er jetzt erstmal für 90 Tage genesen. Das heißt also letztlich, er kann praktisch nicht mehr für die Zeit, glaube ich, nicht rausgetestet werden. Ist halt für die Saison dann, wenn er keine Langzeitfolgen hat, was wir durchaus bei einigen Spielern schon erlebt haben, dann ist das durchaus tatsächlich, man mag es gar nicht sagen, ist tatsächlich sogar ein Vorteil.
Ja, das ist halt das große Wenn. Wenn er da komplett easy durchkommt, alles gut. Muss
Ja.
man einfach mal beobachten. Aber ich wäre jetzt auch nicht. Er war nur sehr kurz auf der Covid-Liste, auch fand ich. Ging dann doch recht schnell, dass
Ja.
er auch wieder genesen war. Also da freue ich mich auf jeden Fall, dass da der milde Verlauf offensichtlich da war. Ist schon mal beruhigend. Genau. Ich habe auch mich für einen Quarterback in Runde 1 entschieden. Vielleicht sollte man dazu sagen, wir haben halt das JIT-Lineup hier genommen. Das heißt, wir spielen mit Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receivers, einem Tight End, drei Flex-Positionen und einer Superflex-Position, PPR, Tight End Premium, also 0,5 Tight End Premium, Scoring Setting, 6 Punkte für einen Passing Touchdown. Ich glaube, das waren so die ganzen, ja, das fasst das Scoring soweit zusammen. Ich habe an 1,11 Russell Wilson gepickt. Ich glaube, dass, ja, einerseits ist natürlich Russell so ein bisschen ein, ja, schon irgendwo ein Floor-Quarterback. Da widersprechen mir selbst ein bisschen oder damit, dass er ein Breakout sein kann. Aber irgendwie glaube ich noch gar nicht an diese Seahawks-Defense. Auf Cornerback schaut es wirklich abenteuerlich aus, ehrlich gesagt. Also, das Niners-Cornerback-Core ist jetzt auch nicht der Bringer und ihr spielt da. Also irgendwie sind gefühlt die zwei Spieler Starter, die bei uns gecuttet wurden oder halt nicht verlängert wurden. Und puh, also dazu halt, ja, also klar, überragende Linebacker. Ich glaube, das Safety-Duo ist ganz gut, aber auch die D-Line ist jetzt nicht die allerübermächtigste. Das heißt, ich glaube, dass die Seattle Offense gut was liefern muss. Die Waffen sind da für Russell Wilson. Die O-Line sieht, glaube ich, ganz solide aus. Das gefällt mir alles ganz gut. Und ja, es ist natürlich immer schwierig, Quarterbacks zu finden in Superflex. Und er war immerhin Quarterback 8. Und ich glaube tatsächlich, dass er Quarterback 8 gut outperformen kann, gerade in einem 6-Point-Per-Passing-Touchdown-Format. Also habe ich mich für ihn entschieden und hoffe quasi aus Fantasy-Sicht drauf, dass er eine Top-3-Quarterback-Saison spielt. Und aus Real-NFL-Sicht hoffe ich, dass ich hier krachend falsch liege und die Niners sich den Division-Sieg holen.
Ich habe heute gelesen, irgendwie waren News, dass die Niners ein smootheres Training Camp haben als die Seahawks. Und dann hat das irgendeine Seahawks-Seite retweetet. Naja, immerhin haben sie zweimal in den letzten 10 Jahren gegen die Seahawks gewonnen. Oder ich weiß nicht, oder 8 Jahren oder sowas. Und haben ein smootheres Trainingscamp. Ja, also.
Ja.
Naja, zu Seahawks Defense wenigstens der Pass Rush sollte dieses Jahr besser sein und ein besserer
Schlechter geht's halt
Pass.
nicht.
Ja, zumindest die erste Hälfte war scheiße. Letztes Jahr die zweite Hälfte ging dann, seit Carlos Dunlap da war. Ja, wir haben Aldon Smith zum Glück heute gecuttet. Also, das sollte schon was werden.
Okay, ja, schau mal an. Mal sehen. Aber du bist an sich schon auch positiv oder gut optimistisch für Russells
Ja,
Production, oder?
Russell war letztes Jahr zuerst überragend, danach absolute Katastrophe und ich glaube, die Touchdown-Quote von Russell war irgendwie in der zweiten Saisonhälfte irgendwie bei guten 4% oder sowas. Career ist, glaube ich, irgendwie um die 6%, also sollte da auch im Vergleich zur zweiten Saisonhälfte eher eine Regression nach oben eintreten. Dazu, denke ich, ist das Passing Game durch den neuen Coach. Also eher besser, weil viel schlechter geht es eigentlich fast nicht mehr.
Eben. Also dann muss halt Tyler Lockett jetzt mal fit bleiben. Und ja, dann, also Eskridge ist da, der Heiland
Der ist auch immer noch,
kam aus Seattle.
der ist auf der Pub-Liste seit Wochen. Ich glaube,
Ah.
also ich sehe schon, dass der kein Spiel macht dieses Jahr.
Das ist nicht gut, nicht gut. Aber gut, so viel zu meinem First-Round-Pick. Dabei belassen wir es mal mit Russell Wilson. Nachdem du vorhin angefangen hast, starte ich mal mit meinem Pick in die zweite Runde. Das war jetzt Tyreek Hill. An Position 14 quasi genommen. Hier 2-2. Und da dachte ich mir, das wird dich mit Sicherheit überraschen, einen Wide Receiver hier so früh zu nehmen. Aber ich habe hier ein bisschen an Davante Adams aus dem letzten Jahr gedacht. Der hat wirklich massiv Ligen gewonnen. Auch hier einmal kurz, also gesagt, an sich ist natürlich so, Wide Receiver sind irgendwo ein bisschen im der Einzelspieler irgendwo verlässlicher, was eben Verletzungen vielleicht angeht und so weiter, als die Running Backs. Und, es ist ganz wichtig, es gibt halt nur sehr wenig Wide Receiver, die, glaube ich, dieses Potenzial haben, um so eine Davante Adams Scoring Season zu schaffen. Und Tyreek Hill gehört da meiner Meinung nach dazu. Ist ein Spieler, der dir Woche für Woche dein Matchup gewinnen kann. Das ist was Außergewöhnliches. Und ich erwarte absolute Bestleistungen wieder von den Chiefs dieses Jahr. Sehe überhaupt nicht, warum Tyreek Hill weniger Production liefern sollte als bisher und wäre aktuell auch mein Tipp auf den Wide Receiver 1 overall, glaube ich, in Fantasy für 2021. Ich habe ihn mir hier mal geschnappt.
Ja, also kann ich zum einen verstehen. Die Wertentwicklung kann, glaube ich, viel nicht mehr hochgehen, aber für ein Contender-Team natürlich guter Spieler und wie gesagt, da gebe ich dir absolut recht. Der hat gute Chancen, der Wide Receiver 1 overall zu werden.
Gut, wen hast du dir denn hier in der zweiten Runde geschnappt?
Ja, mein Zweitrunden-Pick sollte eher keine Überraschung sein. Und zwar ist Najee Harris an laut ADP hier Position 24, also mit dem letzten Pick der zweiten Runde. Und ich habe es in unserer Running Back Folge schon gesagt, mein Dynasty Wide Receiver Running Back 5. Ich habe ihn jetzt vor kurzem in der 14er Superflex Liga an 1.13 gedraftet. Wurde dafür noch belächelt. Mal gucken, wer mich nach der ersten Saisonhälfte noch belächelt.
Ja, das ist schon bold, muss man schon sagen. Da bist du natürlich schon, also you put your money where your mouth is.
Ja, also finde ich, sollte man schon tun, ne? Und bei Najee Harris, ich bin da in den letzten Wochen die Projections wirklich oft durchgegangen, auch unter Berücksichtigung der O-Line und so weiter. Und also ich habe ihn aktuell, also fürs Finish auf die Saison gesehen, in der Range so Running Back 6 bis 9. So, ja, und ich glaube, wenn er so eine Saison hinlegen wird, dann wird eben auch die ADP dementsprechend klettern. Also dann sehe ich schon ihn als sicheren First-Round-Pick nächstes Jahr und dann irgendwo Mitte, Ende der ersten Runde auf jeden Fall.
Ja, absolut. Interessant ist natürlich schon, also an 1.13 Superflex-Liga, was war da der wievielte Running Back? Vierter? Fünfter?
Ja.
Vierter wahrscheinlich, maximal, oder? Also
ich guck's nach, während wir hier, der Draft läuft auch noch.
Ah ja, siehst du mal. Aber gut, kein Problem, dann guck du das mal nach.
Ja, war Nummer 5.
War Nummer 5, okay. Ja, nicht schlecht. Da gingen ja durchaus auch ein paar andere Running Backs und nicht nur Quarterbacks, was ja durchaus in der 14er mal passieren kann.
Ja, genau.
Gut, so viel zu Najee. Wer ist dein Drittrunden-Pick?
Mein Drittrunden-Pick ist Antonio Gibson. Der wird laut DLF an Position 32 als Running Back 10 gepickt. Und ja, das fand ich schon extrem niedrig. Ein Running Back, der durchaus das Potenzial zum Workhorse Three-Down-Back hat. Und von daher glaube ich auch jemand, der seinen ADP durchaus noch steigern kann, gerade jetzt hier von Position 32. Also ich habe ihn in der Regel in der 12er Liga eher Mitte der zweiten Runde gesehen. Ja. Alles, was in der Offseason so gedraftet wurde. Also daher würde ich ja auch mit der ADP nicht unbedingt konform gehen, aber nun haben wir uns darauf geeinigt und dementsprechend musste ich ihn da quasi als Value nehmen.
Hätte ich definitiv auch ganz hoch auf dem Zettel gehabt hier für die dritte Runde, aber ich war leider ja erst an 35 wieder dran. Da war er nicht mehr auf dem Board, daher konnte ich ihn mir da nicht hinmogeln. Ich habe ihn ja auch selber durchaus schon in der zweiten Runde gedraftet in Startups dieses Jahr. Auch absolut, glaube ich, das ist ein krasser Value, ihn da in der dritten Runde zu bekommen. Mein Drittrunden-Pick war dann George Kittle. Warum habe ich George Kittle mir geschnappt. Ich glaube, sein ADP ist eben so Anfang vierte Runde. Habe ich dann hier an 3.11 mir genehmigt. Ein Grund ist natürlich, ich wollte eben einen dieser Top Titans noch haben mit in meinem Contender-Team. Und ich glaube tatsächlich langsam, wir sind alle ein bisschen ja, zu low bei George Kittle. Er ist so dieser Tight End 3, aber ich habe den Eindruck, er ist jetzt wirklich auch dieser, also ganz klare Tight End 3 in den meisten Köpfen. Und Travis Kelce, Darren Waller werden höher gehandelt für die anstehende Saison. Mich würde es überhaupt nicht wundern, dass wenn George Kittle fit bleibt, dass er genauso seine, ja, dass die Punkte bringen kann, die Waller und Kelce liefern. Ich bin da absolut bullish, dass es läuft. Klar, Camp Reports wie immer sind auch bockstark bei George Kittle. Fängt auch die Touchdowns von Trey Lance oder Jimmy Garoppolo ganz locker weg. Da erwarte ich sowieso mal ein bisschen eine bessere Saison, was Touchdowns angeht, wenn er fit bleibt als bisher. Und ja, deswegen dachte ich mir, hey, wenn George Kittle eine Comeback-Season zeigt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir den nächstes Jahr in den im ADP auch früher gehen sehen. Und ich glaube auch, dass er für jeden Contender durchaus ein sehr interessantes Target ist.
Ja, da gibt es nicht viel hinzuzufügen.
Gut, dann kann ich rübergehen zu meinem Viertrundenspieler. Und da tippe ich ja fast, dass du den gleichen Mann hast. Das ist nämlich fast die gleiche, ja, der gleiche Ansatz wie bei dir bei Antonio Gibson. Absoluter, also Potenzial für einen Three-Down-Back. Noch mehr Pass-Catching-Upside, Running Back der Detroit Lions, DeAndre Swift geht im DLF-ADP tatsächlich Anfang Runde 4, ein Pick nochmal hinter George Kittle und keine Frage, den konnte ich hier überhaupt nicht liegen lassen. Ich bin absolut all-in bei DeAndre Swift für nächstes Jahr schon. Ja, die Detroit-Offense wird nicht gut sein, aber es sind kaum Pass-Catcher da, es ist halt TJ Hockenson, Amon-Ra St. Brown und er und die Detroit Offense hinten muss oft passen, viel Passing Volume, ein Pass-Catching Running Back, Targets sind mehr wert als Rushing Touches. Komm, da ist eigentlich alles da, meiner Meinung nach. Da sind alle Ampeln auf grün und ich liebe DeAndre Swift für das anstehende Jahr. Kann mir absolut vorstellen, dass er sehr, sehr weit vorne finishen wird. Das ADP finde ich tatsächlich kriminell low.
Ja, als Running Back 12 könnte selbst ich mir das mal bei Swift überlegen, wobei ich ja ihn nicht so hoch habe. Ich habe aber hier in Runde 4 dann meinen Top Tight End gesichert. Pay That Man, sage ich dann ja, nur.
Da war ja Darren Waller noch. Schau mal an, den habe ich tatsächlich. Ich habe den hier, ich dachte, ich hätte ihn in der dritten Runde gesehen.
Nee, 48. Sieh mal an,
das ist natürlich, da kann ich nichts dagegen sagen. Das ist ganz klare Sache.
Ja, wir haben genug drüber geredet, über Darren Waller in dieser Offseason. Wenn ich ihn dann Spot 48, man muss jetzt hier fairerweise sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier ein Titled Premium drin ist. Genau. Dementsprechend ist der hier natürlich noch etwas tiefer, als er eigentlich sein wird oder sein sollte.
Ja.
Genau, aber ja, wenn ich Waller in der vierten Runde kriege, wenn ich Waller in der dritten Runde kriege, dann schlage ich auf jeden Fall zu und gibt es keine Diskussion.
So, ich hab halt hier Kittel einfach Teil in 3 gesehen, gell, und war für mich völlig klar, dass natürlich Waller weg ist. Aber es ist natürlich Kyle Pitts, der als Teil in 2 geht. Es ist Kyle
Wahnsinn.
Pitts, der schon weg ist und Waller und Kittel im ADP outperformt. Deswegen auch einfach kein Breakout-Kandidat. Einfach. Es ist so, ja, der kann absolut ausbrechen, aber hey, er muss halt einfach ausbrechen, nur um seine ADP zu rechtfertigen. Es ist schwierig, den kann man so nicht als Riser oder großen Value-Gewinn irgendwie mit dazu nehmen.
Genau. Achso, jetzt bin ich wieder dran, ne?
Yes, Runde 5.
Runde 5. Da habe ich meinen ersten Wide Receiver genommen, tatsächlich. Mhm. Und das ist Scary Terry, der nächste Spieler vom Washington Football Team, gelistet als 56 overall und Wide Receiver 12. Und ich glaube einfach, dass Terry McLaurin durchaus das Potenzial in der Washington Offense hat, um auch in die Top 5 vorzudringen. Ich habe oft jetzt gelesen, nee, das Potenzial hätte er nicht. Für mich ist es hier High-Flying Offense, Fitzy wirft den Ball das Feld runter. Jetzt ist Debo sage ich schon, Curtis Samuel auch noch mit Covid raus, verpasst das Training Camp in der neuen Offense, was meiner Meinung nach noch viel, viel schlimmer ist als, also ähnlich wie bei Rookies zum Beispiel, ein neues System zu lernen. Und dementsprechend haben wir da wieder mal nur McLaurin, Logan Thomas und Diami Brown.
Yummy!
Ja, genau.
Yummy! Hast du das schon gehört im Training Camp? Er flyt
Der
by the corners. Hey, Alter,
Hype
ich
ist
sag's dir, ich bin
real.
schon im Yummy-Hype. Ich bin im Yummy-Hype. Es ist so geil.
Das würde mich tatsächlich auch nicht stören. Ich habe ihn auch öfter gedraftet, als ich gedacht hätte.
Er ist dann einfach wegen dem Landing, er ist halt nicht wegen dem Landing Spot, einfach wegen dem etwas ja, schwachen 40 wirklich sehr weit gefallen auch, gell?
Also, wie gesagt, von daher, ich sehe da das Potenzial einfach für McLaurin, dass da ja er jetzt mit einem vernünftigen Quarterback zum ersten Mal, beziehungsweise mit einem Quarterback, mit einem Ganzlinger, das erste Mal jetzt wirklich dann auch ja eine sehr, sehr gute Produktion dazu. Touchdown Regression eher nach oben bei McLaurin. Von daher, ja, deutet da vieles für mich darauf hin, dass er seine beste Saison spielen kann.
Würde ich dir komplett zustimmen, finde ich auch einen coolen Pick hier. Terry ist ein richtig guter Wide Receiver, hat er jetzt oft genug gezeigt. Und ja, 25 Jahre alt ist natürlich auch ein attraktiveres Dynasty Asset als den Mann, den ich jetzt hier genommen habe. Aber ich war leider erst an 5.11 wieder dran in meinem virtuellen Mock Draft und da hinten ist es ein bisschen dünn geworden. Ich habe zwischen zwei Spielern geschwankt und einerseits hatte ich schon fast DJ Moore so als Dynasty Asset und ich mag ihn ja sehr gern auf dem Zettel. Andererseits dachte ich mir aber dann, hey komm, ich will ja durchaus jemand, der hier auch sein ADP outperformt und ich will einen Spieler, der richtig nochmal ja, mir die Production liefern kann. Und dann bin ich zu dem Wide Receiver 14 gekommen. Keenan Allen von den Chargers ist natürlich schon 29 Jahre alt und ich erwarte nicht unbedingt, dass er nächstes Jahr signifikant mehr wert sein wird, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in einem PPR-Format seinem Wide Receiver 14 Price Tag hier gewaltig in den Arsch treten kann und tatsächlich irgendwo in den Top 5 finishen. Also kann einfach. Ne? Wir werden sehen, Justin Herbert in seiner zweiten Saison. Ich bin nicht auf dem Mike Williams Hype Train, der irgendwie auf Twitter kursiert. Ich werde immer wieder oder ich bin letztens wieder gefragt worden, Mike Williams, ist das ein Buy für dich? Wie gesagt, ich weiß es nicht, kann man halt machen, aber ich sehe keinen Grund, warum ich Mike Williams wirklich kaufen sollte. Keenan Allen ist für mich die ganz klare Nummer 1 im Passing Game der Chargers, selbst wenn Austin Eckler fit ist. Ich will den Alpha Wide Receiver haben und da glaube ich an Keenan Allen, einer der, ja, vielleicht mit der beste Route Runner der NFL, Justin Herbert und er haben eine gute Connection, glaube ich, und ja, bin ich all in bei ihm.
Aber was ist denn mit dem Fifth-Year-Breakout? Kennen wir doch von Devante Parker. Warum nicht auch bei Mike Williams?
Also Mike Williams, man muss ja sagen, ist kein schlechter Wide Receiver an sich, aber er hat jedes Jahr Verletzungsprobleme. Und irgendwie, er ist halt schon okay, er ist gut am Catchpoint, so, das passt alles, aber er ist halt jetzt auch nicht so dominant wie ein DK Metcalf oder ein Mike Evans oder so. Er sagt, hey, also der kann schon ein bisschen was, ist auch okay. Er hat einen Roster-Spot verdient in der NFL, keine Frage, und ist auch da, den kannst du da outside schon die Linie runterschicken, aber puh, also ich sehe da einfach keinen Target-Share,
Nein, das
Durchbruch,
war.
keine Dominanz, ja nichts.
Ja, also, ja, ich sehe auch die Konstanz bei ihm einfach nicht.
Ja.
Also, das
Ja.
ist einfach auch ein Riesenproblem, dass, ja, da du nicht dich darauf verlassen kannst, dass er da produzieren wird.
Ich meine, ich weiß natürlich, dass deine Fifth-Year-Breakout-Frage nicht ernst gemeint war. Wir sind beide keine großen Mike Williams-Fans. Es ist,
Nee.
was ist. Kannst du ja nichts machen.
Nee, genau.
Okay, dann kommt die sechste Runde. Ich war wieder dran an 6-2 und habe hier einen Running Back mir gesichert, meinen zweiten in dem Bild. Es war Miles Sanders von den Eagles, Running Back 21. Und ja, ich Also was ich da teilweise, was da schon wieder auf Twitter steht, 50-50 Split mit Boston Scott incoming angeblich und der würde ja so gut im Camp ausschauen und bla bla bla. Ganz ehrlich, wir haben Boston Scott und Miles Sanders schon zusammen im Backfield gesehen, da hat Miles Sanders aber sowas von die Rolle gehabt und der ist einer, ist jetzt kein absolutes Mega-Workhorse so an sich, der dann da so CMC-like Touches oder so Prozent von den Touch von den Running Back Touches bekommt, aber ich glaube, dass er ganz klar den Hut auf hat in dem Backfield. Was natürlich nicht geil ist, ist Jalen Hurts als Quarterback, ja, aber als Running Back 21. Für mich hat er auf jeden Fall Top 12 Upside unter den Running Backs und kann da schon outperformen. Noch dazu ist er einfach erst 24 Jahre alt. Ich glaube, dass dass das ADP oder der Wert aktuell da ist, weil er eine verletzungsgeplagte letzte Saison hatte. Bin positiv für 2021 bei ihm.
Ja, hier haben wir die erste Überschneidung. Ich habe auch Miles Sanders als meinen
Ah.
Sechstrunden-Pick.
Okay.
Und ja, also wenn ich ihn in der sechsten Runde kriege, das ist absolut brutal und absurd. Letztes Jahr war Miles Sanders etwas, ja, ich sag mal, zu sehr gehypt, wie sich herausgestellt hat.
Ja.
Aber jetzt ist er halt total undervalued. So wie ich das sehe, also da ist durchaus, also wenn Miles Sanders hier irgendwie eine Top 15 Running Back Saison spielt, was durchaus drin ist, dann denke ich schon, dass der auch nochmal ein paar Plätze klettern kann. Also
Ja, definitiv.
gar keine Frage.
Können wir hier vielleicht, ich überlege, ich gehe gerade hier die sechste Runde durch, wir hatten eine Überschneidung. Honorable Mention vielleicht, die man hier nennen kann. Da sehe ich so Jungs hier, Devonta Smith, Brandon Ayuk.
Den hätte ich ja
Wenn
von dir
natürlich
erwartet. Ich hatte
Brandon Ayuk.
fest von,
Ja.
wäre fest von Ayuk ausgegangen. Ich hätte jetzt hier noch Javonte Williams, habe den aber nicht genommen. Der ging einen Platz vor Miles Sanders hier
Ja.
im ADP in 63. Aber habe ich nicht genommen, weil wir auch schon so ein bisschen auf Production gucken wollten. Und
Genau.
dementsprechend, ja, ist der für mich jetzt hier nicht reingefallen.
Das war auch der Grund. Also klar, ich musste natürlich auch ein bisschen den Build spielen. Ich brauchte auf jeden Fall noch einen, ich wollte einen zweiten guten Running Back haben, auf den ich mich ein bisschen mehr verlassen kann. Und deswegen war an der Stelle Miles Sanders einfach für mich wertvoller als Brandon Ayuk. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich sehr großer Fan von dem Mann. Keine Frage. Das bleibt so. Aber das heißt, dann fang doch du mal mit deiner siebten Runde an.
Ja, da ich habe dann eben in den Spielern da so ein bisschen gewühlt. Das waren dann die Plätze 73 bis 84, wenn ich mich jetzt nicht irre, die Runde 7 waren und dann
82, oder? Ach so. Nee, 84, ja,
ja,
völlig
genau.
richtig, stimmt.
Und dann bin ich zunächst über die 73 Chase Claypool gestolpert und gehe in der ADP weiter runter und sehe auf einmal auf 79 T. Higgins als Wide Receiver 21 und also da bin ich,
24 sogar.
bitte?
24, White Receiver
24 sogar, habe ich mir falsch
24.
aufgeschrieben, ja. 24 sogar, du hast recht. Und ja, das ist für mich völlig absurd. Also
Ja.
ja. Da brauchen wir gar nicht drum rum reden. Also, das ist, wenn ich T. Higgins in Runde 7 kriege, dann mache ich aber Rückwärtssalto.
Ja, zu
Also,
Recht, das ist wirklich.
T. Higgins wird für mich für die nächste Saison ein ganz klarer Wide Receiver 1 in Cincinnati sein. Und ja, wird sowohl in Redraft diese Position als Wide Receiver 24 outperformen für mich, wie natürlich dann auch in Dynasty logischerweise und ja, wird seinen Value steigern. Also da bin ich mir doch sehr sicher.
Ja, absolut. Da kann ich nur zustimmen. Ich habe minimal Bedenken, was seine Verletzungsanfälligkeit angeht, denn der hat immer wieder Problemchen. Aber wenn der fit ist, ey, das ist einfach ein richtig geiler Spieler und ich freue mich krass drauf. Habe auch meine Shares an ihm. Die habe ich nicht verkauft, irgendwie kurz vorm Draft aus Chase-Angst, auch nicht danach. Ich halte fest, die haben Platz für zwei Wide Receiver in der Offense. Machen wir da überhaupt keine Sorgen.
Bei
Higgins ist ein Baller.
Higgins wäre der richtige Weg gewesen, ihn Anfang der Offseason oder Anfang der Draft-Season zu verkaufen und ihn direkt nach dem Draft wieder zu kaufen. Da hat man einen riesen Gewinn gemacht.
Das stimmt, das stimmt. Oder ansonsten kauft man ihn einfach jetzt noch, wo man ihn nicht hat.
Ja, also
zu dem Preis ist es eh eine klare Sache, aber selbst wenn wir irgendwo, finde ich, um Wide Receiver 18 oder so sprechen,
ja,
bin ich voll dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, okay. Mein Mann hier, Ende siebte Runde quasi, Trey Sermon. Hier wollte ich dann so am Ende einfach mal ein bisschen auf die, ja, richtig Upside gehen. Trey Sermon ist halt ein Rookie, deswegen kann das auch echt in die Hose gehen hier in der San Francisco Offense, wenn einfach Raheem Mostert doch mehr Touches bekommt, als ich mir jetzt hier das vielleicht erhoffe mit dem Pick. Trey Sermon ist natürlich aktuell schon auch ziemlich teuer, muss man sagen. Also Running Back 24, da bin ich mal gespannt, wo man ihn für den Preis bekommen kann. Ich denke, in den meisten Dynasty-Ligen ist das schwierig. Ich habe heute schon wieder Deals gesehen, wo er irgendwie für mehr als einen First-Round-Pick verkauft wurde. Irgendwie, also,
habe ich auch gesehen.
Das ist so krass. Ja, der Hype ist auf jeden Fall da. Aber ich verstehe es natürlich auch irgendwo ein bisschen. Die Camp Reports sehen wirklich gut aus. Trey Sermon ist da auch ins Passing-Game involviert. Jeff Wilson ist ja erstmal raus die ersten Wochen. Raheem Mostert ist ein 29-jähriger Back, der nicht fit bleiben kann. Warum sollte Trey Sermon auch nicht wirklich eine gute Rolle bekommen und auch schon ein Jahr 1 liefern? Deswegen habe selbst ich mir hier mit meinem Fokus auf Contending, habe ich mich dafür entschieden, ihn hier aufzunehmen. Alternative wäre jemand gewesen wie Myles Gaskin, aber dann sage ich ganz ehrlich, Myles Gaskin konnte letztes Jahr schon irgendwie leider nicht fit bleiben. Wenn er das bliebe, wäre auch ein cooler Pick, aber dann nehme ich doch lieber den 22-jährigen Rookie in dieser San Francisco Offense als eben einen Gaskin in Miami.
Ja, auf jeden Fall für mich auch. Also Gaskin einfach, da muss man wirklich sagen, selbst wenn der eine Top-Saison spielt für Dynasty, wie soll der seinen Wert steigern? Also dieses Damoklesschwert schwebt quasi immer über ihm, dass er ersetzt werden sollte, eigentlich diese Offseason schon. Wahrscheinlich spätestens nächste Offseason, egal was er für eine Saison spielt, weil er einfach nicht dieser Bruiser ist. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass da auch Sermon der wesentlich bessere Pick ist, wesentlich mehr Upside hat. Und wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel Gaskin und einen Drittrunden-Pick für einen Trey Sermon zu traden, dann würde ich das sofort tun. Ja. Ich glaub nicht, dass du Sermon für den Preis kriegst. Aber ich hab Sermon auch in fast jedem Rookie-Draft, wo ich ihn in der zweiten Runde bekommen habe, habe ich ihn auch gedraftet. Und habe ihn dann auch relativ schnell wieder verkauft, tatsächlich, wenn ich dann First-Round-Pick Plus bekommen habe. Aber nichtsdestotrotz, also habe ich auch kein Problem mit, ihn auf dem Roster zu haben. Kein Spieler, den ich unbedingt loswerden will. Er hat die Size eben, um ein vernünftiger Back zu sein. Und hat es auch angedeutet, das Potenzial. Und wie gesagt, er spielt halt in einem Running-Back-freundlichen Scheme.
Ja. Ja klar, man muss auch einfach sagen, es ist wer Trey Sermon, man sieht halt jetzt schon, Trey Sermon hat den höchsten Wertgewinn einfach innerhalb der, ja, seit dieser Zeit des Rookie Drafts hingelegt von diesen ganzen Spielern, über die wir ansonsten so gesprochen haben in der Range. Elijah Moore hat ja wirklich massiven Camp-Hype und irgendwie, also da läuft es ja eigentlich ideal, besser jetzt gar nicht laufen können, außer, okay, hätten sie vielleicht Crowder noch gecuttet, aber an sich, jetzt mal so Dynasty Value-wise, da kommt halt, du kriegst für Elijah Moore niemals das, was du im Moment für Trey Sermon bekommen kannst. Running Backs, man sieht's jetzt wieder, scheißegal, wie gut das Profil von den Wide Receivern war. Der Running Back Prospect, der sich da jetzt etablieren kann bei den Niners, da sind alle geil drauf. Und sind ganz andere Wertgewinne möglich in der kurzen Zeit.
Ja, der einzige Nachteil, den ich bei Running Back sehe, ist halt, wenn jetzt wieder erwartend er doch nicht so schnell das Feld sieht und beziehungsweise nur anteilig und doch nicht die Erwartungen erfüllt, dann kann das schnell auch in die andere Richtung gehen.
Jo.
Die sind leichter ersetzbar.
Und Wide Receiver ist natürlich schon auch klar. Schauen wir an, Jefferson, Lamb, IU Claypool letztes Jahr, da gab es natürlich auch eine ganze Menge, die haben sich dann über die Saison hinweg natürlich ihren Value schon schön gesteigert. Also das geht ja, naja, dennoch. Also und ist ja nichts Wertloses, wenn du Rookies hast, die einfach ein gutes Production Profile vom College haben. Wir haben es ja uns nicht umsonst angeguckt. Aber ist natürlich eine andere Taktik. wenn man die Jungs holt und sie dann eben auch hält und nicht auf den kurzfristigen Wertgewinn geht.
Ja.
Genau, okay, dann geht's in die nächste Runde. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz spicken. Ah ja, genau, richtig. Ich wollte ja mein Bild. Ich gehe, es heißt ja nicht umsonst Go Big or Go Home. Ich habe mit meinem First Round Pick mit Russell Wilson schon meine Glauben an die Seahawks Offense ja, zum Ausdruck gebracht
Go
und habe
Hawks.
dann hier. Der neue Seahawks Insider Podcast Dynasty Flow mit seiner ersten Folge. Hab dann hier in Runde 8 das Ganze nochmal bekräftigt und Tyler Lockett geholt. Wir haben letzte Folge, glaube ich, oder vorletzte, ich weiß es nicht mehr genau, schon mal über ihn gesprochen. Kriminell unterbewertet, meiner Meinung nach. Kann absolut ein Wide Receiver 1 werden in der anstehenden Saison. Würde mich nicht wundern, wenn er da mit DK auf einem Niveau performt. Und deswegen habe ich da nicht gezögert. Mit einem, ja, ein schöner Stack mit dem Top Quarterback bei mir im Team. Nehme ich all day long. Bitte einfach fit bleiben und dann abliefern.
Ja, freut mich ja, dass du jetzt auch Seahawks Ultra bist.
Ja,
Also.
selbstverständlich. Wenn mein Podcast-Partner Seahawks-Fan ist, da kann ich mich ja gar nicht erwehren und auch zum Seahawks Ultra werden.
Na, siehst du, freue ich mich schon drauf, wenn wir zusammen San Francisco gegen Seattle gucken. Und du die Seahawks anfeuerst.
Ja, mal sehen, ob mir da nicht ein kleiner Rückfall unterläuft
Ja, ich bleibe in der Division mit meinem Runde 8 Pick und
dann.
nehme Cooper Kupp, Wide Receiver,
Ja, das war klar.
das war
Der
klar.
stand gestern schon in der Zeitung.
Ja, also tut mir leid, Cooper Kupp, wie gesagt, ich schätze mal, der wird so in der High-End Wide Receiver 2 Range finishen, realistisch mit Upside für mehr, je nachdem, wie viel Touchdowns er dann fangen darf. Und er geht hier als Wide Receiver 94 vom Board, beziehungsweise als Overall Pick 94, Wide Receiver 32, so schlimm ist es dann doch nicht. Ja, und das für mich halt, ja, extrem, extrem tief, auch wenn er schon 28 ist, aber das ist halt eben, ja, ein Witz. Und ja, ich habe noch nicht mal ein Problem damit, wenn Cooper Kupp mein Wide Receiver 1 im Team ist, wenn ich auf allen anderen Positionen stark besetzt bin. Von daher nehme ich ihn hier all day long.
Absolut, den habe ich natürlich kommen sehen. Denk, das sind überhaupt, also Lockett und Cup sind wirklich hier zwei coole Receiver, bei
Ja.
denen man sieht, man muss nicht früh einnehmen. Tyreek Hill, ich habe es trotzdem getan, aber das sind einfach zwei Spiele da hinten raus. Ja, richtig cool. Bringen dir Woche für Woche, glaube ich, ihre Punkte. Die sehen ihre Targets. Das sind coole Offenses. Das
Und
passt.
auch mit Upside, also auch mit Upside wirklich für Boom Weeks. Also
Ja.
ich habe auch kein Problem damit, wenn zum Beispiel in einer Redraft-Liga Lockett und Kupp mein Receiver sind und ich vorher schon
Ja.
drei gute Spieler gepickt habe.
Ja.
Also da wäre ich
Dafür investieren wir früh auf Tight End und
Ja.
leben dann mit solchen Wide Receivers, ne?
Ja, gut. Und wie gesagt, also es ist hier durchaus möglich, dass die dann wirklich ihre ADP ordentlich outperformen.
Ja. Gut, dann sag uns mal, ich bin mir ziemlich sicher, unser beider Pick in Runde 9. Das würde mich jetzt wundern, wenn das ein Träger Mann ist.
Genau, ich habe hier ja schon den ganzen Draft ordentlich ins Washington Football Team
Ja.
investiert. Und jetzt, naja, so ein richtiger Breakout-Spieler ist es vielleicht nicht, aber wir haben hier ein Superflex-Team, was wir letztlich zusammengestellt haben. Und in diesem Draft, beziehungsweise in dieser ADP, sind die Quarterbacks halt extrem früh gegangen, beziehungsweise waren alle extrem hoch bewertet. Und so, dass wir da eben das Value auf anderen Positionen eher genommen haben. Dementsprechend bin ich hier an Pick 107 als Quarterback 31 mit Ryan Fitzpatrick gegangen. Und ja, ich glaube einfach, dass er eine sehr, sehr gute oder sehr, sehr solide Saison spielen kann. Hat einen kleinen Rushing Floor durchaus, also kann durchaus auch rushen. Und Dementsprechend traue ich ihm schon zu, da für mich als Quarterback 2 in meinem Team mich da nicht zu zerstören, wie es einige andere durchaus tun könnten.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Ich habe ihn auch genommen. Ich musste ja hier dann quasi Ende Runde 9 ran und picken. Und ja, also man kann jetzt hier sagen, ich habe mir zwei Szenarien gemalt. Einmal hätte ich auf Tyler Lockett verzichten können und dafür Jared Goff picken als zweiten Quarterback in der Runde davor. Und dafür hätte ich eben hinten raus nicht Fitzy genommen, sondern dann Chase Edmonds auf die Flex-Position gepackt. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was wollt ihr in Dynasty lieber für ein Pärchen haben? Goff und Edmonds oder Lockett und Fitzy? Und ja, ich habe mich dann eben für Letzteres entschieden.
Ja, hätte ich auch bezogen auf, also ich sag mal, das wäre dann ja in dem Moment auch auf jeden Fall ein Contender-Bild und dann denke ich, ist das
Klar.
auch der richtige Weg.
Genau. Gut, dann ein letzter Mann hier, 10. Runde. Da habe ich mir nochmal einen Spieler geholt. Wide Receiver 44, Houstons klare Nummer 1 und allein auf weiter Flur. Mal sehen, ob wir hier wieder eine Überschneidung haben. Brandon Cooks, ja, hat einfach Wide Receiver 44 ist natürlich wirklich Wahnsinn. Er ist lächerlich niedrig. Scheißegal, wer Quarterback ist. Ich mache mir da keine Sorgen. Der Mann wird seine Targets sehen, seine Touches bekommen. All day long, Brandon Cooks und schon wieder also Upside für einen mittleren Wide Receiver 2, den ich hier noch mit aufstellen kann.
Ja, sehe ich auch so. Also genau, ich hätte ihn jetzt mit Tyrod Taylor so als Low-End 2 wahrscheinlich eher High-End 3, denke ich mal Production-wise, beziehungsweise also wird wahrscheinlich auch inkonstanter sein,
Ja gut,
aber
also ist natürlich, also Mitte Wide Receiver 2 wäre für mich schon der Best-Outcome quasi,
ja,
also schon der Best Case. Ich
genau.
erwarte schon eher mittlere Wide Receiver 3 Zahl so, aber hey, Wide Receiver 44 ist halt, ja, das ist halt mittlere Wide Receiver 4 Zahl,
Ja, auf jeden
was ich
Fall.
da nur auf den Tisch legen muss, ja.
Keine Frage. Also, und wie du schon gesagt hast, das sind halt, oder beziehungsweise wie wir gesagt haben, das ist, sind Tyrod Taylor, Davis Mills Starterzahlen und man möge sich nur vorstellen, es ist
Ja.
vielleicht, die Chance ist vielleicht bei, keine Ahnung, 5%, 10%, dass Deshaun Watson tatsächlich für die Texans dieses Jahr nochmal startet. Und dann ist natürlich der Value noch mal massiver, weil Watson halt niemanden außer ihn hat, ne, zu dem er werfen kann. Gut, Nico Collins und Anthony Miller jetzt, aber wie gesagt, wenn der Fall natürlich eintritt, dann ist es natürlich ein Jackpot und dann wird er seine ADP pulverisieren.
Ja, definitiv.
Ja.
Ansonsten hier noch die Honorable Mention, weil wir schon wieder den gleichen Spieler haben. Ich hätte hier noch Will Fuller auf dem Zettel.
Ja,
Wide
klar.
Receiver 47. Ja, fehlt im ersten Spiel dann verletzt oder suspendiert. Aber sollte der fit sein in jeder Woche, dann ist das auch ein Kandidat für, ja, ist jede Woche ein Kandidat für Wide Receiver 1 overall. Sicher vielleicht jetzt nicht in der gesamten Saison. Aber ja, gesamte Saison ist auch eine Wide Receiver 1 Production möglich.
Ja, Fuller ist natürlich auch ein Spieler tatsächlich in so einem Bild mit 10 Startern durchaus interessant, weil wenn er dann mal eine Woche tatsächlich nicht liefern sollte, dann kann man es halt eben durch 9 andere Starter wieder wettmachen. Ne? Das ist
Ja.
eben der Unterschied zu einem kleineren Starting-Lineup.
Ja, und da muss ich ja sagen, jetzt in meinem Bild zum Beispiel hier, wenn ich dann habe, ich habe einen Wilson, also einen Wilson, Swift, Sanders, Keenan Allen, George Kittle, Tyler Lockett, das sind für mich schon auch irgendwo so ganz solide Spieler, die schon ihr Volume sehen und die sind eher dafür verantwortlich, dass ich wöchentlich meine Production bekomme. Und dann habe ich da einen Wide Receiver wie Brandon Cooks, wie Will Fuller drin, die dann nochmal richtig draufdrücken können in dem Matchup und mich halt dann über die Ziellinie hieven können.
Ja, genau. Ja, vielleicht, genau, fasse ich auch noch mal kurz mein Team zusammen. Ja, also ich habe auf Quarterback Lamar Jackson, dann habe ich auf Running Back Najee Harris und Antonio Gibson, auf Wide Receiver Terry McLaurin, T. Higgins, auf Tight End Darren Waller, auf den Flex-Positionen Cooper Kupp, Miles Sanders, Brandon Cooks und auf der Superflex-Position Ryan Fitzpatrick.
Das sieht sehr geil aus, muss ich tatsächlich sagen. Bin ich etwas neidisch. Das ist schon sehr, sehr geil. Damit kann man, glaube ich, in jede Saison reinstarten.
Ja, ich bin auch zufrieden. Also wenn mir einer sagt, hier, das ist dein Team, spiel mal eine Dynasty-Saison, das sind die ersten 10 Runden gedraftet, nehme ich sofort, klar, kein Problem.
Definitiv. Da braucht man nicht zweimal überlegen. Sehr nice. Okay, top. Dann sind wir durch mit unserer Breakout-Folge. Zeit für Werbung.
Ja,
die müssen Zeit. Wir immer userfreundlich, hörerfreundlich ans Ende der Folge gepackt, wie immer bei uns.
Ja, ich muss fairerweise sagen, ich skippe meistens auch, wenn ich Podcasts höre und
das am Ende kommt. Ja, safe. Das ist
zeitsparend.
Ganz klar.
Genau, also folgt uns auf jeden Fall gerne @dynastyflo auf Twitter, Flo mit PH. Dann dir @49erFlo, beziehungsweise ab heute @SeahawksFlo. mir @Phil81190. Und joint auch gerne unserem Discord-Channel. Und dann könnt ihr uns auch noch finanziell unterstützen. Was müssen die Hörer dafür tun?
Ja, du gehst einfach auf paypal.me/dynastyflow und spendest eine Summe deiner Wahl. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben eine Challenge bekommen. Die ist auch immer noch intakt. Es wurde, also unser treuer Hörer, wurde noch nicht überboten bei der Spende. Das heißt, solange das nicht passiert, überbietet er nicht zurück. Das ist natürlich schade, aber völlig in Ordnung, alles gut. Es wäre natürlich, irgendwann ist es vielleicht soweit und dann werden wir das hier auch kundtun. Dann werden wir uns freuen, wenn das passiert.
Auf jeden Fall.
Nee, sehr cool, genau. Eben Discord, PayPal, ist es eh dann alles in den Shownotes noch dabei. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Anregungen habt, was wir für die nächsten Folgen machen sollen oder so, dann sind wir da auch noch offen. Wir sind ja im Moment gerade so ein bisschen, in dieser Phase, alle sind schon heiß auf die Saison. Wir wollen jetzt endlich, auch Production auf dem Feld sehen, um Sachen einzuordnen, um darauf einzugehen. Deswegen jetzt die letzten Folgen vor der Saison, wird es ein bisschen, das heißt mühsam, aber bei der Themenfindung gar nicht so leicht. Wir haben noch zwei, drei Sachen im Köcher, also uns fällt schon was ein, auf jeden Fall. Aber sollte es explizite Wünsche geben oder Ideen, dann sind unsere Postfächer offen. Gerne auch in den Discord packen, in den Feedback-Channel oder so. Dann sind wir da, glaube ich, offen für.
Wir haben sogar einen Themenwünsche-Channel.
Also, hey, wir haben sogar einen Themenwünsche.
Ja.
Und wie viel ist da drin?
Da ist schon was drin, ja. Aber schon. Das haben wir schon bearbeitet. Wir sind richtige Streber.
Ja, absolut. Das ist, hier wird sofort, ich kann mich wieder erinnern, Kaisersoße. Hast du jetzt eigentlich mittlerweile schon zu Kaisersoße oder Kaisersoße? Ich weiß es immer noch nicht.
Wir werden wieder geroastet, da bin ich mir sicher. Scheinbar haben wir da wirklich eine riesige Bildungslücke, ich weiß es nicht, aber es wurde uns da ja schon darauf hingewiesen. Es war ein Film, ich kann auf den Titel nicht mehr. Tatsächlich schon den
Titel. Ja, der war aber tatsächlich krass bekannt.
Ja, den habe ich auch schon öfter gehört, aber wie gesagt, ist er eher an mir vorbeigegangen. Ja, müssen wir wohl nochmal gucken. Aber jetzt sind leider Preseason Games, also da bleibt nicht mehr viel Zeit.
das ist egal. Wir werden das irgendwie, reinholen. Ich habe es jetzt hier nochmal kurz aufgemacht. Fictional Character and the Manager in the Usual Suspects. Nee, den kenne ich doch nicht.
Ja, aber den deutschen Titel kennt man. Ich habe es aufgemacht, ich habe es mal ein bisschen nachgelesen. Okay. Aber der deutsche Titel sagte mir jedenfalls was.
Okay, aber du weißt jetzt auch. Ah, die üblichen Verdächtigen.
Ja, genau.
Okay. Ja, muss ich jetzt tatsächlich sagen, sagt mir nicht mal was.
Ja.
Aber ich bin auch wirklich gar kein Filmfan oder kein Filmschauer so an sich.
Ui.
Nichtsdestotrotz, ich könnte an sich den durchaus mal probieren. Ich will es mir natürlich auch nicht nachsagen lassen, dass ich mich nicht weiterbilden lasse hier von den Hörern.
Ja, ich habe die Tage mal, also das Problem ist, der Filmgeschmack meiner Freundin und mir weicht doch etwas voneinander ab und ich habe jetzt die Tage tatsächlich den Nachfolger von Suicide Squad, also von dem älteren, nicht von dem, der jetzt im Kino ist, sondern Birds of Prey gesehen. Ja, ich muss sagen, durchwachsen. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, muss man sich auch nicht angucken.
Hat die Freundin ausgesucht, oder wie?
Nein, 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 habe ich selber
Okay.
ausgesucht, aber weil ich
Das tut
ihn
natürlich dann weh.
seit langer Zeit gucken wollte, aber nie dazu gekommen bin und ja,
Na,
was
okay.
soll ich sagen?
Passiert, ne? Passiert. Was habe ich? Ich war letztens mal wieder im Autokino. Letzte Woche, Freitagabend. Eigentlich ganz cool, irgendwie kurzfristig. Mir hat ein Kumpel abgesagt, da ging es nicht, waren wir eigentlich verabredet. Meiner Freundin hat auch eine Freundin abgesagt, dann waren wir irgendwie beide verfügbar. Dachten uns, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Tag? Wollten dann erst ins Hallenbad gehen, beziehungsweise so ein bisschen hier mit Sauna und so weiter. Und dann kam irgendwie Nachricht, hey, Flo, war mein Nachbar. Irgendwie bei mir waren zwei Selbsttests jetzt positiv. Ich hatte ihn dann davor noch im Waschraum gesehen. Er ist
Super.
dann zum PCR-Testen gefahren. Und ja, dementsprechend war dann, habe ich gesagt, okay, ich glaube, Hallenbad ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee für mich, bevor ich nicht auch irgendwie, also bevor ich nicht auch sicher bin, dass nichts ist. Und wir sind dann eben ins Autokino kurzfristig und haben uns Cash Truck, glaube ich, hieß der Film,
Okay.
angeguckt.
Und war der
War
wenigstens
ganz cool.
empfehlenswert? Ja, okay.
Ja, der war cool. Also ich würde jetzt mal sagen, ist jetzt vielleicht nicht, also ja, ist halt ein Actionfilm, ist jetzt nichts, wo man sich hinterher wirklich viel Gedanken macht, wie
Ja, gut.
unfassbar geil die Story war oder so, oder tiefgehende Dinge hast du jetzt nicht, aber ich fand ihn cool und unterhaltsam.
Ja, siehst du. Haben wir noch eine kleine Filmempfehlung.
Ja, kleine Filmecke, Wahnsinn. Also Seahawks-Podcast, Film-Podcast, das ist wirklich, das ist krass, wie diversifiziert wir mittlerweile auftreten.
Ja, dann sprechen wir in der nächsten Folge über den Film Draft Day. Da kommen die Seahawks vor, ist ein Film. Perfekt.
Ja,
Also,
stimmt.
stellt euch drauf ein. Nächste Woche 2 Stunden Analyse zum Film Draft Day. Oder wir gucken ihn
Ja. Ja,
live.
genau. Dann mit Freunden. Ja, richtig. Das ist eigentlich eine Top-Idee. Aber das haben wir ja eigentlich eh schon. Hätten wir zweimal vor dem. Also ich habe ihn zweimal gesehen vor dem Draft dieses Jahr.
Ja,
Da hätten
ich.
wir das mit einbauen können.
Ja, ich habe ihn auch schon 1000 Mal gesehen.
Ja, aber es ist immer wieder geil.
Ja,
Macht
aber zum
Spaß.
Draft. Einmal zum Draft reicht es dann im Jahr.
Ja, das ist auch wieder wahr. Ansonsten, ja, ich denke, jetzt sind die Preseason-Spiele dann diese Woche,
Ja,
ne?
am Wochenende mal
Ja, das
gucken.
ist schön. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts vom Hall of Fame Game gesehen, das übrigens noch.
Ja, ich
Ich
habe
hatte es
die
ja
Highlights
irgendwie.
gesehen.
Wie viel waren das?
Also 9 Minuten, glaube ich.
Alter.
Aber immerhin, Najee Harris hat irgendwie 12 Carries bekommen oder sowas.
Echt? 12 Carries?
Ja,
Ja,
das war, also
nicht
das war
schlecht.
wirklich. Und Claypool hat auch etliche Snaps gespielt, also es war schon ein bisschen absurd tatsächlich.
Ja, das war ja auch gleich, Claypool war doch auch gleich so ein bisschen irgendwie slow to get up oder irgendwas,
Ja,
ne? Bei dem
aber
Ding, ja.
ja.
Alles gut, aber trotzdem, ja. Also sehr überraschend, dass die da das Feld überhaupt gesehen haben.
Ja, naja.
Ist wie es ist. Jetzt geht's los. Richtige Preseason ist am Start. Wir freuen uns. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
So machen wir es, hau rein.
Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.